Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. In Kenia gewinnt Uhuru Kenyatta die Präsidentenwahl.
My fellow Kenyans, today we celebrate the triumph of democracy, the triumph of peace, the triumph of nationhood.
Der Triumph von Demokratie und Frieden in Kenia, ist es das wirklich? Dann, Gerichtsurteile rund um das fatale ägyptische Fußballspiel sorgen für gewalttätige Proteste in Port Said und Kairo. Und der Sonderfall im Mittelmeer. Malta steckt nicht in der Krise, wählt aber die konservative Regierung ab.
Man will die Konservativen nicht mehr, weil sie 26 Jahre an der Macht waren. Total gesehen ist das nun wirklich eine Generation. Und der Machtwechsel, der ist nun einfach fällig.
Das Gespräch mit dem Malta-Kenner Jörg Martin Gabriel. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Uhuru Kenyatta hat es geschafft. Der umstrittene Sohn des Staatsgründers von Kenia hat die Präsidentenwahl schon im ersten Wahlgang gewonnen. Sein Widersacher Odinga will das Resultat anfechten. Aus Nairobi, Patrick Wülser.
Das lange Warten in Kenia hatte heute Nachmittag ein Ende, als der Vorsitzende der Wahlkommission den Sieger der Präsidentschaftswahl offiziell bekannt gab.
Since Uhuru Kenyatta has received 6,173,433, he has received more than 50.07%. I therefore declare Uhuru Kenyatta the duly elected president.
Auf Kenyatta entfielen gut 6 Millionen der Stimmen, was einem Anteil von 50,07% entspricht. Sein Widersacher Raila Odinga kam auf 43,3%. Wenn bei den Anhängern Kenyattas seit den frühen Morgenstunden Jubelstimmung herrscht, kündete Odinga an, das Resultat nicht anzuerkennen und das oberste Gericht anzurufen. Bereits vor 2 Tagen hatte Odingas Koalition den Vorwurf erhoben, die Wahlresultate seien manipuliert. Am Nachmittag begründete Odinga diesen Schritt vor den Medien.
I have stated that nothing would have pleased me more if I had lost fairly.
Nichts hätte mich mehr gefreut, als eine faire Wahl zu verlieren. Aber ich habe die Pflicht, für unsere Demokratie und unsere Institutionen einzustehen. Ich habe während Jahren für die Einheit und die demokratischen Rechte in diesem Land gekämpft und deshalb gehe ich jetzt diesen Weg. Beobachter hoffen, dass dieser Konflikt nun wirklich vor Gericht und nicht auf den Straßen ausgetragen wird. Im Moment ist die Lage in einigen Orten Kenias angespannt, aber weitgehend ruhig. Aber auch langfristig steht Kenia vor einer großen Herausforderung. Mit Uhuru Kenyatta wählt Kenia einen Staatspräsidenten, der sich in den kommenden Monaten vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Anstiftung zu Mord, Raub und Vertreibung während den Wahlen 2007 verantworten muss.
Wer dieser Kenyatta ist und was seine Wahl für Kenia bedeutet, darum geht es nach den Nachrichten und die hat jetzt Christoph Studer.
In Ägypten haben radikale Fußballfans in mehreren Städten randaliert. Wie Agenturen melden, gingen in Kairo ein Polizeigebäude und das Büro des Fußballverbandes in Flammen auf. In der Stadt Port Said versuchten Protestierende, den Schiffsverkehr im Suezkanal zu behindern. Am Morgen hatte ein Berufungsgericht in Kairo 21 Todesurteile bestätigt, die im Zusammenhang mit Krawallen nach einem Fußballspiel ergangen waren. Hingegen wurden 7 Polizisten freigesprochen. Bei den Krawallen vor einem Jahr waren in Port Said 74 Menschen ums Leben gekommen. 21 UNO-Soldaten, die am Mittwoch in Syrien von Rebellen entführt worden waren, sind in Sicherheit. Nach Berichten der Nachrichtenagenturen AP und Reuters wurden die Soldaten zur jordanischen Grenze geführt und dort freigelassen. Sie befinden sich nun in Jordanien, wie die jordanische Regierung bestätigt. Die UNO-Soldaten gehören zur Truppe, die auf den Golanhöhen den Waffenstillstand zwischen Syrien und Israel überwacht. In Deutschland erhalten die Angestellten der Bundesländer mehr Lohn. Vertreter der Länder und der Gewerkschaften haben sich auf eine Lohnerhöhung von 5,6% geeinigt, verteilt auf die Jahre 2013 und 2014. Profitieren werden rund 800.000 Angestellte der öffentlichen Verwaltung. Weiter ungelöst bleibt laut Gewerkschaften das Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer. Diese hatten gefordert, dass die Lehrerschaft in allen Bundesländern in derselben Lohnklasse eingeteilt wird. In Berlin haben die Delegierten der FDP ihren Parteivorsitzenden Philipp Rösler für eine zweite Amtszeit gewählt. Rösler erhielt 86% der Stimmen. Bei seiner ersten Wahl 2011 waren es noch 95% gewesen. In seiner Rede grenzte der Wirtschaftsminister die FDP gegen links und rechts ab und griff vor allem die Grünen scharf an. Sie seien zum Sinnbild des Obrigkeitsstaates geworden. Morgen Sonntag sollen die FDP-Delegierten den Fraktionschef Rainer Brüderle zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst küren. Auf dem Friedhof von Lugano ist Giuliano Bignasca, Gründer und Chef der Lega dei Cinesi, beigesetzt worden. Nach Angaben der Polizei erwiesen rund 3000 Personen dem Verstorbenen die letzte Ehre. Unter ihnen waren auch die Spitzen der Lega Nord aus Italien, Umberto Bossi und Roberto Maroni. Der Tessiner Lega-Regierungsrat Marco Boradori würdigte Bignasca als Menschen, der sich für das Wohl der kleinen Leute und eine bessere Zukunft eingesetzt habe. Zum Sport. Der Amerikaner Ted Ligety hat sich beim Weltcup-Riesenslalom von Kranjska-Gora vorzeitig die kleine Kristallkugel gesichert. Mehr dazu von Michel Schönbechler.
Ted Ligety gewann den heutigen Riesenslalom vor dem Österreicher Marcel Hirscher und dem Franzosen Alexis Peintureau. Der Amerikaner holt sich zum vierten Mal in seiner Karriere die Kristallkugel für die Riesenslalom-Gesamtwertung. Bester Schweizer war heute Didier Defago, der sich im zweiten Lauf um 13 Plätze auf den 10. Schlussrang verbesserte. Damit sicherte er sich die Teilnahme am Riesenslalom-Weltcup-Final auf der Lenzer Heide. In Ofterschwang gewann die Österreicherin Anna Fenninger den Riesenslalom vor Tina Maser aus Slowenien und Viktoria Rebensburg aus Deutschland. Lara Guth fuhr auf den 19. Rang, Dominik Giesin wurde 20. Der Langläufer Dario Colonia verzichtet morgen auf das 15-Kilometer-Rennen in Lahti. Der Bündner schied beim heutigen Sprint bereits in der Qualifikation aus und will sich nun schonen. Mit Rang 7 holte sich Jovian Hediger sein bestes Weltcup-Resultat. Gewonnen wurde der Sprint von Emil Jönsson aus Schweden.
Michel Schönbechler. Das Wetter. Morgen Sonntag ist es zum Teil sonnig, zum Teil bewölkt. Örtlich muss mit einigen Schauern gerechnet werden. Die Temperatur bei 11 bis 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Kenia nach der Wahl, Ägypten nach dem Urteil und Malta, der Musterschüler im Mittelmeer. Kenias nächster Präsident heißt also Uhuru Kenyatta. Der bisherige Vizepräsident des ostafrikanischen Landes ist der Sohn von Staatsgründer Jomo Kenyatta und einer der reichsten Männer Afrikas. Und er ist vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit angeklagt. SRF-Afrika-Korrespondent Patrick Wülser mit einem Porträt.
Er hat keinen Aufwand gescheut. Mit 6 Helikoptern, Dutzenden von Lastwagen, einer britischen PR-Agentur und einem eigenen Fernsehkanal hat er das Terrain zu diesem Sieg geebnet. Wie alle Kandidaten hat er den Wählern das Blaue vom Himmel versprochen, Hochgeschwindigkeitszüge und Solarlaptops für alle Schüler. 10 Millionen Dollar soll Kenyatta für seine Wahl ausgegeben haben. Diese Investition hat sich gelohnt. Heute ist er am Ziel angekommen.
Asanteni sana. Asanteni sana. My fellow Kenyans, today we celebrate the triumph of democracy, the triumph of peace, the triumph of nationhood. Despite the misgivings of many in the world, we have demonstrated a level of political maturity that surpassed expectations.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, heute feiern wir zusammen den Sieg der Demokratie, den Triumph des Friedens und der Liebe zu unserer Nation. Entgegen allen Vorurteilen von vielen in der Welt haben wir einen Grad von Demokratie erreicht, der Respekt verdient. Das Handwerk der Politik ist für Kenyatta nicht neu. Uhuru ist der Sohn des Freiheitskämpfers und ersten Präsidenten der Republik Kenia, Jomo Kenyatta. Dieser hat 1960 nicht nur für die Freiheit gekämpft, sondern sicherte sich und seinen Kikuyus auch einen Großteil des Landes der abziehenden Briten. Die Familie des 51-jährigen Ökonomen soll 2000 Quadratkilometer Land besitzen. Das entspricht etwa der Fläche des Kantons St. Gallen. In einem Land, wo die Mehrheit nichts besitzt, ein Wunderpunkt. Auf die Frage, wie viel Land seine Familie nun genau besitze, kam der eloquente Kandidat während der großen Fernsehdebatte im Vorfeld der Wahl kurz in Schleudern, um sich aber sofort wieder zu fangen.
I really, the most important aspect, my family and myself own land. And I personally also own land.
Ein wichtiger Aspekt ist sicher, dass meine Familie und ich Land besitzen. Für uns ist Land ein Produktionsfaktor. Wir haben nie Land gestohlen, sondern von willigen Verkäufen erworben. Wir produzieren darauf Nahrungsmittel für unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft. Der Mann mit der sanften Stimme eines Fernsehpredigers und den glasigen Augen kann oder will nicht sagen, wie viel Land seine Familie besitzt. Dafür kann er behaupten, dass er in keinen der großen Korruptionsskandale der vergangenen Jahre verwickelt war. Hat er auch nicht nötig. Er ist bereits einer der reichsten Männer Afrikas. Seine größte Hypothek ist sein hängiger Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Anstiftung zu Mord, Vertreibung und Vergewaltigung wird ihm und seinem künftigen Vizepräsidenten vorgeworfen. Kenia während Monaten von der Anklagebank aus in Den Haag führen zu müssen, damit hat Uhuru Kenyatta kein Problem.
If the people of Kenya do decide to vote for me as their president, I will be able to handle the issue of clearing my name, while at the same time.
Wenn das kenianische Volk mich zu seinem Präsidenten wählt, dann kann ich versichern, dass ich fähig bin, meinen Namen vor Gericht zu rehabilitieren und gleichzeitig dieses Land zu regieren. Viele Kenianer sind mit persönlichen Herausforderungen konfrontiert und dieses Verfahren ist für mich eine private Angelegenheit. Solche Dinge können das Alltagsgeschäft nicht beeinträchtigen. Am Rande einer Wahlveranstaltung präzisierte Uhuru Kenyatta gegenüber dem Schweizer Radio kurz die logistischen Einzelheiten dieser privaten Angelegenheit.
There is no juggling whatsoever. So the president is on many occasions out of this country on myself and
Sie können beruhigt sein, wir werden diesen Staat führen können. In jedem Staat ist der Präsident oft unterwegs. Zudem werden mein Fall und derjenige meines Vizepräsidenten getrennt verhandelt. Jemand von uns wird also immer da sein. Weniger beruhigend ist die politische Dimension dieser Situation. Uhuru Kenyatta inszenierte sich in Kenia in den vergangenen Monaten als Opfer einer neokolonialen Verschwörung und konnte die Mehrheit damit offenbar überzeugen. Aber vielleicht mit fatalen Folgen. Es ist das erste Mal, dass ein Land einen Präsidenten wählt, gegen den ein Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit läuft. Die Gefahr einer politischen und wirtschaftlichen Isolation ist groß. Trotz Hochgeschwindigkeitszügen und Solarlaptops könnte Kenia die Verbindung zum Rest der Welt verlieren.
Uhuru Kenyatta ist also ein umstrittener Mann, ein Mann mit Vergangenheit. Patrick Wülser, weshalb wählen die Kenianerinnen und Kenianer so einen zu ihrem Präsidenten?
Ich habe es erwähnt im Beitrag, Uhuru Kenyatta, es ist eben gelungen, sich als Opfer einer Verschwörung der Welt darzustellen. Sein Vizepräsident hat heute in der großen Begrüßungsrede gesagt, dass Gott ihnen zu diesem Sieg verholfen habe, also mit Hilfe Gottes gegen den Rest der Welt. Das macht stark und daneben werden in Afrika Politiker eben häufig nicht aufgrund ihrer Kompetenz oder Ideen oder ihres sauberen Leumunds gewählt, sondern es werden vor allem Anführer der eigenen Ethnie gewählt.
Kenyatta hatte es 2007 nicht geschafft, Präsident zu werden. Danach kam es zu Mord und Vertreibung, für die zum Teil er verantwortlich gemacht wird und sich dafür vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auch verantworten muss. Wie kann so ein Mann ein unruhiges Land wie Kenia regieren?
Also wie er das schon rein logistisch machen wird, ist ein Rätsel, aber sicher ist, wird das Land Kenia international ins Abseits manövrieren. Innenpolitisch könnte Kenia ein autoritärer Staat werden. Seine Vorbehalte, also man kann fast sagen gehässigen Vorbehalte und die chronische Kritik gegen westliche Diplomaten, Journalisten, aber auch NGOs sind im Alltag bereits deutlich spürbar, also in Form von Beschimpfungen. Und dabei müsste er eigentlich seine ganze Energie aufwenden in den Zusammenhalt des Landes. Also auch wenn er heute gesagt hat, das Land habe deutlich gesprochen, das ist nicht wahr. Er hat mit einer kleinen Mehrheit von 4'000 Stimmen das absolute Mehr geschafft. Und das ist ein sehr dünnes Parkett in einem Land mit 42 verschiedenen Ethnien.
Da bleiben also viele Fragezeichen. Wäre denn sein Konkurrent Odinga besser gewesen?
Also Raila Odinga hat sicher kein Verfahren vor dem ICC und genießt international einen sehr guten Ruf, also auch wenn es Diplomaten nicht zugeben, sie hätten sich einen Raila Odinga als Präsidenten gewünscht. Nur Odinga ist mit 68 Jahren, steht er nicht gerade für Aufbruch. Auch er hat in seiner Karriere verschiedene Korruptionsskandale erlebt, war darin involviert, hatte Schlägertruppen und gehört als Sohn des ersten Vizepräsidenten der Republik Kenia auch zu den großen Machtzirkeln dieses Landes.
Er will ja das Wahlresultat nicht akzeptieren. Welche Chancen hat er denn mit seiner Intervention?
Das ist schwierig zu sagen, selbst Juristen wagen da keine Prognosen, aber schon rein psychologisch ist es sicher schwierig. Das Uhuru-Lager ist bereits am Feiern und schafft jeden Tag Tatsachen. Und bei diesem Wahn ist technisch so viel schief gelaufen, also die Rekonstruktion wird wahrscheinlich sehr schwierig. Und die wichtigste Frage ist wahrscheinlich, wie unabhängig wird die Justiz sein, also die Richter. In diesem Land kann man fast alles kaufen, eben auch Richter.
Das war Patrick Wülser direkt aus Nairobi. Ägypten hatte nach dem Sturz Mubaraks schon ein Jahr der Auseinandersetzungen hinter sich. Da wurde ein Fußballspiel zum wahren Massaker. Im Februar 2012 gingen Fans des Al-Masri-Clubs in der ägyptischen Hafenstadt Port Said nach dem Abpfiff mit aller Gewalt auf die Fans des Kairoer Al-Ahli-Clubs los. 74 Menschen kamen ums Leben. Heute bestätigte ein Gericht in der Sache die ersten äußerst harten Urteile und sprach Polizisten frei, was sogleich zu neuen Ausschreitungen führte, in Port Said, aber auch in Kairo. Nahostkorrespondent Philipp Scholkband.
Die Urteilsverkündung wurde aus Sicherheitsgründen in die Polizeiakademie der Hauptstadt verlegt und direkt vom Fernsehen ins ganze Land übertragen. Denn der Fall hat in jeder Hinsicht nationale Dimension. Wegen der unbeschreiblichen Gewalt damals im Stadion, der großen Zahl der Opfer während der Schlacht der Hooligans und der nachfolgenden Massenpanik, aber auch wegen der politischen Implikationen. Schon seit über einem Monat ist Port Said im Ausnahmezustand, seit dem Tag, an dem erste Todesurteile ergingen in dem Fall. Die Stadt am Suezkanal schwankt seither zwischen zivilem Ungehorsam und veritablem Aufstand gegen die Zentralgewalt. Die Sicherheit in und um Port Said brach phasenweise völlig zusammen. Denn die Todesurteile seien eindeutig politische Urteile, hieß es in der Stadt, die sich ohnehin als vernachlässigte Peripherie sieht, im Stich gelassen von Kairo und seit der Tragödie in ihrem Stadion auch als der Sündenbock für alle die vielen unerfüllten Hoffnungen im neuen Ägypten, das nicht aus seiner schweren Krise herausfindet, politisch nicht, wirtschaftlich nicht. 40 Menschen kamen allein in den Protesten des letzten Monats in Port Said ums Leben, auch Polizisten. Der letzte Schahid, Märtyrer des Aufstands, wurde gestern zu Grabe getragen. Doch die Menschen am Suezkanal, die auf mildere Urteile gehofft hatten, wurden heute enttäuscht. Der Richter verlas gegen Mittag in der Kairoer Polizeiakademie die Namen der Verurteilten. Er bestätigte die Todesurteile aus der ersten Instanz und das Gericht fällte weitere Urteile wegen Mordes, grober Fahrlässigkeit oder Waffenbesitzes. Es sind Gefängnisstrafen darunter von einem Jahr bis 15 Jahren. Der damals für die Stadionsicherheit zuständige Polizeichef und ein weiterer hochrangiger Polizist müssen demnach ebenfalls hinter Gitter. 7 andere Polizisten aber kommen frei. Das trägt nichts dazu bei, die Gemüter zu beruhigen, wie die wütenden Reaktionen der Fans aus Port Said zeigten, die das ägyptische Fernsehen am Nachmittag übertrug. Port Said fühlt sich vernachlässigt, obwohl die Stadt strategisch von enormer Bedeutung ist für Ägypten, denn sie bildet das Tor zum Suezkanal, diese vielbefahrene Schifffahrtsroute, die das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet und damit lange Fahrten um die Südspitze Afrikas überflüssig macht. Wie sensibel die Regierung darauf reagiert, zeigten eilige Erklärungen heute Nachmittag von offizieller Seite, der Kanal sei weiterhin sicher. Zuvor hatten Aktivisten versucht, eben diese Schifffahrtsroute zu stören. Ausschreitungen gab es auch am Nil in der Hauptstadt Kairo. Der Reporter berichtet von 9 Straßenschlachten in der Nähe des Tahrir-Platzes. Auf der anderen Seite des Nils steigen aus dem Gebäude des ägyptischen Fußballverbandes die Flammen auf. Auch ein Polizeigebäude in der Nähe wurde in Brand gesteckt von wütenden Fans aus dem Lager des Al-Ahli-Clubs. Sie nennen sich Ultras und sie waren mit ihren Steinen und Molotow-Cocktails die Speerspitze des Protests, der vor 2 Jahren Staatschef Mubarak zu Fall brachte. und sie verdächtigen die Polizei, sie sei im Stadion in Port Said nicht eingeschritten, um sich zu rächen für diese politische Niederlage. Heute reagieren manche ihrer Fans mit Wut darauf, dass trotzdem Polizisten vom Gericht freigesprochen wurden. Andere zeigten sich zufrieden mit den Todesstrafen, die gegen Angeklagte aus Port Said ergingen. Dem ganzen Land aber zeigte der Tag einmal mehr, wie prekär die Sicherheitslage und wie groß die Spannungen in Ägypten noch immer sind und wie schwer sich Behörden und Politik tun, darauf nur schon im Ansatz eine Antwort zu finden.
Philipp Scholkmann, ein Hinweis. Kein Land in Europa ist wirtschaftlich so stark wie Deutschland und trotzdem gibt's auch dort Armut.
Ist gerade in der Friseurbranche sehr bekannt, dass man meist noch Stütze dazu braucht. Also dass man da auch in der Vollzeit nicht sein Hab und Gut und sein täglich Brot mit bezahlen kann.
Sagt eine Coiffeuse in Berlin. Ein Lohn, von dem man nicht leben kann und überhaupt soziale Ungerechtigkeit. Das ist das zentrale Wahlkampfthema im ökonomisch vorbildlichen Deutschland. Und es ist das Thema in der Sendung International. Morgen Sonntag, gleich nach dem Echo der Zeit auf Radio SRF 1. Als Krümel nur ist es auf vielen Europakarten erkennbar, mitten im Meer südlich von Sizilien zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Kontinent. Aber eindeutig Europa, denn die Republik Malta ist seit 2004 in der EU, drei kleine Inseln zusammen kleiner als der Bodensee. Heute wählen von den rund 420.000 Einwohnern 330.000 ein neues Parlament. Die vorgezogenen Neuwahlen wurden nötig, weil die konservative Regierung das Haushaltsbudget nicht durchbrachte. Ich sprach mit Jörg Martin Gabriel über Malta. Er ist emeritierter Politologe der ETH Zürich und leitete während dreier Jahre die Mediterrane Akademie diplomatischer Studien an der Universität Malta. Abgelehntes Haushaltsbudget und vorgezogene Neuwahlen in Südeuropa, da kommen ungute Parallelen auf. Ich fragte Jörg Martin Gabriel, steht Malta vor einer politischen Krise?
Nein, überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Den Maltesern geht es auch finanziell von den Schulden her und so weiter sehr gut. Sie haben ein AAA-Rating. Nein, die Wahlen sind erstens nötig nach 5 Jahren und zweitens ist es ein parteiinterner Streit gewesen, der dazu geführt hat.
Es sieht so aus, als wäre das Ende nach diesem heutigen Wahltag für die konservative Regierung und Labour könnte an die Macht kommen. Was bieten denn die Besseres an? Oder wieso will man die Konservativen nicht mehr?
Man will die Konservativen nicht mehr, weil sie 26 Jahre an der Macht waren. Das ist eine sehr lange Zeit. Es gab nur einen einzigen Unterbruch von 2 Jahren, als Labour an die Macht war, aber total gesehen ist das nun wirklich eine Generation. Und der Machtwechsel, der ist nun einfach fällig.
Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Zypern, sämtliche europäischen Länder am Mittelmeer sind hoch verschuldet und brechen unter dem Spardruck fast zusammen. Sie haben es schon gesagt, auch finanziell geht es Malta gut. Ist es eigentlich ein bisschen ein Sonderfall? Es hat ein AAA. Weshalb?
Das Land hat vor dem EU-Beitritt, aber vor allem mit dem EU-Beitritt, wirtschaftlich einfach sehr gut gewirtschaftet. Es ist in einer außerordentlich privilegierten Lage heute und wirtschaftlich kann man sagen, ist das Land nun wirklich einfach ein Sonderfall in dieser ganzen südlichen Region.
Wovon lebt denn Malta?
Malta lebt sicher nicht von der Landwirtschaft, das hat es fast nicht, dieses Land, es hat keine Oberflächengewässer, nichts. Es lebt primär von Dienstleistungen und zwar in 2 hauptsächlichen Bereichen. Einerseits im Bereich des Finanzwesens, sehr viele Banken, so etwas wie die Schweiz, sehr viele Versicherungen sind dort angesiedelt. Dann andererseits auch vom der Informationstechnologie. Das Land ist fast heute ein Pionier im IT-Bereich.
Anders als die Schweiz ist Malta in der EU, nämlich seit 2004. Wie hat sich dieser Beitritt auf die Republik ausgewirkt?
Also eine schon bereits funktionierende Wirtschaft wurde dadurch noch weiter stimuliert, vor allem dann auch durch den Euro. Das Land hat mit der Einführung des Euros keine Probleme gehabt, es hat keine Teuerung gegeben, der Übergang war reibungslos und die europäischen Touristen, das ist zu betonen, sind vor allem europäische Touristen, die werden nun einfach auch durch den Schengen-Raum, nicht durch die problemlose Ein- und Ausreise, werden die honoriert.
Malta liegt zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Kontinent und immer wieder stranden dort Bootsflüchtlinge aus Ostafrika. Sie selber engagieren sich in dieser Thematik. Wie stark leidet das Land unter diesem Flüchtlingsstrom?
Es leidet eigentlich nicht. Es ist zu betonen, dass die Tunesier, die ja zu Tausenden angekommen sind vor einem Jahr, die gehen nicht nach Malta. Die Tunesier enden in Lampedusa und auf Sizilien. Wer auf Malta landet, will eigentlich gar nicht auf Malta. Das sind weitgehend Ostafrikaner, also Somalis und Eritreer, die durch Libyen geschleust werden. Die kriegen ein Schlauchboot, die kriegen einen Außenbordmotor und die enden meistens in Malta, weil sie gerettet werden müssen.
Malta gilt als eines der dichtest besiedelten Länder der Welt. Weit über 90% leben in der Stadt. Das gibt auch große Umweltprobleme. Sind die eigentlich kein politisches Thema?
Doch, das ist ein politisches Thema, schon lange. Und die EU, das ist jetzt einer der Vorteile der EU-Mitgliedschaft, die hat Druck aufgesetzt und es ist einiges passiert. Es wird natürlich von der Europäischen Union, wird auch in die Infrastruktur, nicht, wird investiert. Alle möglichen Anlagen werden gebaut, um die Umweltproblematik in den Griff zu bekommen.
Malta hat für Schlagzeilen gesorgt, als es 2011 das Recht zur Ehescheidung einführte, lange hinter sämtlichen anderen Ländern. Das ist eine sehr konservative Gesellschaft. Es gibt einen großen Einfluss der katholischen Kirche. Dass jetzt dieses Recht zur Ehescheidung eingeführt wurde, ist das auch ein Zeichen für einen kulturellen Wandel insgesamt auf der Insel?
Richtig. Und dieser Wandel ist eben auch ein Thema in der jetzigen Wahl. Ist nicht zu vergessen, die 26 Jahre dieser rechtskonservativen Partei haben bedeutet, dass natürlich der Widerstand zum Beispiel gegen die Scheidung, der Widerstand gegen Homo-Ehen und so weiter, also gegen ein eher progressiveres Gesellschaftsverständnis, dass dieser Widerstand ziemlich groß war. Und die Partei hat sich damit geschadet. Und es kam dann endlich dieses Scheidungsrecht durch, aber nur weil in der eigenen Partei, wie jetzt auch beim Budget wiederum, der Partei gewisse Leute einfach nicht mehr gefolgt sind. Es ist also eine parteiinterne Schwächung auch in diesem Bereich.
Jürg Martin Gabriel, wer lebt denn überhaupt auf Malta? Oder etwas salopp gefragt, bleiben die Jungen der Insel erhalten oder hauen die ab?
Nein, die hauen nicht ab. Früher war Malta eine Ausreiseinsel, das heißt eine Auswanderungsinsel. Und weil sie ein Teil des englischen Commonwealth waren, sind sehr viele, Tausende von Maltesern früher ausgewandert nach Kanada, nach Australien, nach Neuseeland, nach England, weiß ich wohin. Das ist ein Teil der maltesischen Geschichte, aber es ist vorbei. Heute ist das Gegenteil, heute bleiben die Jungen in Malta, die Zukunft für die Jungen sieht gut aus. An der Universität hat die EU zum Beispiel ganz gewaltig jetzt in IT, also in Informationstechnologie investiert. Malta ist eine moderne heute Wirtschaft und die Jungen haben eine Zukunft.
Das war Jürg Martin Gabriel, emeritierter Politologe der ETH Zürich. Er hat 3 Jahre lang an der Uni in Malta gearbeitet. Das Wahlresultat wird für morgen erwartet. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Simon Fazer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.